Radio SRF, Echo der Zeit mit einer Spezialsendung. Ruhe, Ausrufezeichen. Ruhe, das ist das Thema dieser Podcast-Serie. Wir reisen zum stillsten Ort der USA, wo man das Weltall flüstern hört.
The universe does whisper to us. It's telling us what's going on out there. We are listening with our gigantic radio telescope here.
Und wo Teleskope stehen, die so sensibel sind, dass man das Geräusch einer Schneeflocke misst, die auf den Boden fällt.
Live alone, I ain't got no electric, no phone, no nothing.
Richtig glücklich macht die Stille dort aber nicht. Dann reisen wir 14.233 Kilometer ostwärts, von der Stille in den Lärm, nach Bangkok. Und wo, wer Geld hat, die Stille kaufen kann.
Ruhe ist einfach Luxus. Ruhe ist Luxus in einer Stadt eben wie Bangkok. Das hat seinen Preis.
Am Mikrofon ist Nicoletta Cimino. Wo auf der Welt ist es besonders still? Das haben wir uns gefragt. Unsere Korrespondentin in den USA, Isabel Jacobi, hatte eine Antwort. Sie hat den stillsten Ort der Vereinigten Staaten besucht, ein ziemlich spezieller Ort. Sie fuhr mit dem Auto dorthin und ich fragte, wohin reisen wir? Isabel Jacobi, wir hören hier ein Autoradio, das plärrt. Wohin fahren wir?
Wir fahren nach Green Bank in West Virginia. Das sind etwa 5 Autostunden südwestlich von Washington D.C. Und dort in großer Abgeschiedenheit befindet sich eines der größten Radioteleskope der Welt und horcht ins All hinaus. Und damit es das gut tun kann, muss es dort mucksmäuschenstill sein. Im Umkreis von 10 Meilen gibt es kein Radio, keinen Funk, auch keine Mikrowellenofen. Und deshalb ist das wahrscheinlich der ruhigste Ort in den USA. Und ich habe nochmal so richtig Radio gehört auf dem Weg dahin, weil ich dann wusste, jetzt wird es dann richtig still.
Und wie still war es, als Sie da ankamen?
Dann war es dann doch nicht so still, weil es gab gerade ein politisches Getöse. Ich stolperte in eine politische Diskussion.
You know, this is a facility. It's probably the only observatory.
Es könnte nämlich sein, dass das Green Bank Observatorium geschlossen wird, weil die staatliche Förderung gestrichen wird. Und an diesem Abend fand eine öffentliche Anhörung statt mit der Bevölkerung, aber auch mit Studenten von der West Virginia Universität. Da wurden in Bussen Astrophysikstudenten und Studentinnen angekarrt. Und sie erzählten mir dann auch, es wäre eben eine Katastrophe für sie, wenn dieses Observatorium, dieses Teleskop nicht mehr funktionieren würde.
Yeah, I mean, our careers are based on data that come from this telescope.
Yeah, I mean, same for me. I also work with the group that's I'm on the gravitational wave detection side.
Sie sagten mir einfach, ihre persönlichen Karrieren würden abhängen von diesem Teleskop. Und wenn sie nicht mehr Daten hätten, komplette Datensätze hätten aus dem All, dann seien sie praktisch aufgeschmissen. Ich fragte sie dann, ob das Teleskop eigentlich noch zeitgemäß sei. Und sie sagten dann, ja, das sei absolut cutting edge, also sei immer noch bahnbrechend, zum Beispiel für die Pulsarforschung. Pulsare sind Überbleibsel nach einer Supernova-Explosion und dienen auch zur Erforschung von schwarzen Löchern.
Und was sagen die Behörden, warum wollen sie nicht mehr zahlen?
Nun, der Nationale Wissenschaftsfonds finanziert das Green Bank Observatorium seit Jahrzehnten und sie haben beschlossen, dass sie einfach andere Prioritäten hätten.
You know, the fact of the matter is, we have a very constrained budget environment. At a time when we were trying to find ways in our budget to fund the Large Synoptic Survey Telescope, right?
Sie haben andere Teleskope, die sie finanzieren. Sie hätten auch ein schrumpfendes Budget. Das alles sagte mir Edward Ajar von der National Science Foundation. Sie hätten einfach kein Geld dafür. Und ich fragte ihn dann, ob er es nicht für ironisch halte, dass ausgerechnet an diesem Abend der Senat über die Steuerreform und Steuerkürzungen abstimmen würde. Und er sagte dann ja.
Yes. Yes, of course. It's all iron.
Aber dann intervenierten die anwesenden PR-Leute und das Interview wurde relativ schnell beendet.
Unbequeme Fragen. Also hat das Projekt Zukunft? Trotzdem?
Ja, ich denke, alle hoffen auf Privatfinanzierung und eine vielleicht noch eine Teilfinanzierung durch den Nationalen Wissenschaftsfonds. Es wird im Kongress auch im Moment diskutiert, ob man das doch nicht weiterziehen soll. Es gibt auch bereits privat finanzierte Projekte wie das Projekt Breakthrough Listen. Das ist ein Projekt, das nach Leben im All sucht und es wird unter anderem vom Astrophysiker Stephen Hawking mitfinanziert.
Sie sind dann weitergefahren, sind jetzt wieder unterwegs im Auto. Wir hören das mit einem Gast. Mit wem?
Ich sitze mit Karen O'Neill, der Leiterin des Green Bank Observatoriums, in ihrem Dieseltruck, ein Riesending, und wir fahren über das weite Feld zwischen Fichtenwäldern an einem frischen Morgen. Wir fahren an verschiedenen kleineren und älteren Teleskopen vorbei in ganz verschiedenen Größen. Es ist eine wunderbare Szenerie, bis wir dann schließlich vor dem berühmten Robert C. Byrd Green Bank Telescope stehen. Und das ist einfach ein Ungetüm, 100 Meter Durchmesser, wunderschön glänzt es in der Morgensonne.
Und was tut die Forschung dort konkret?
Die Forschung horcht ins All hinaus. Im Gegensatz zu optischen Teleskopen misst das Green Bank Teleskop nämlich Radiowellen, elektromagnetische Wellen, und diese werden dann schließlich in ein visuelles Bild verwandelt, zum Beispiel von einem Meteorit. Karen O'Neill sagt aber, man könne schon sagen, das All flüstere.
The universe does whisper to us. So we are human beings are used to thinking about radio waves as something we listen to. Why? Because those are the wavelengths that we use for our radios. Those are the wavelengths we use. And what does your radio do? It captures a very specific wavelength.
Und diese Bilder, die erzählen eben viel. Mit diesem Teleskop wurden zum Beispiel Hydrogengasblasen entdeckt, Molekularwolken oder Neutronensterne. Das dient eben der Erforschung von schwarzen Löchern.
So probably the biggest reason that the Green Bank Observatory still exists today is because we're protected by two radio quiet zones. We have something called the West Virginia Radio Astronomy Zone. In the National Radio Quiet Zone.
Und für enorm wichtig hält Karen O'Neill die Tatsache, dass das Teleskop eben mitten in dieser Radio Quiet Zone liegt. Das ist eine 32.000 Quadratkilometer große Fläche, also so groß wie 3/4 der Schweiz, wo eben eingeschränkte Radio- und Funktätigkeit herrscht. Man lebt sozusagen wie anno dazumal in Green Bank, in diesem 10-Meilen-Radius rund um das Teleskop, ohne Hand. Ist ohne Wi-Fi, sogar die Autos dürfen keine Zündkerze haben. So sensibel ist dieses Teleskop. Es kann den Ton einer Schneeflocke, die zu Boden fällt, aufnehmen.
Das ist schon richtig poetisch. Hat denn Green Bank auch normale, in Anführungs- und Schlusszeichen, Einwohner, die dort leben?
Ja, es gibt 140 Einwohner in Green Bank. Die meisten sind normal, aber es gibt auch nicht ganz normale, nämlich solche, die kürzlich hinzugezogen sind und die extra wegen dieser Radio Quiet Zone dort hinzugezogen sind.
You found us, Michelle.
I did. Welcome. Isabel is my name.
Isabel.
But otherwise, yes, I found
Isabel.
You.
Okay.
Wow, this is beautiful, that drive up here.
Wen besuchen Sie da?
Ich besuche Diane Shu, und Diane Shu ist allergisch auf elektromagnetische Strahlung. Sie wohnt in einem sehr abgelegenen Haus in dieser abgelegenen Gegend. Sie empfängt mich mit ihrem Mann Bert.
I was injured in, I believe, 2002.
Sie erzählte mir, dass sie vor 15 Jahren verletzt worden sei. Sie nennt das so. Das war für sie ein Unfall quasi von einem Mobilfunkturm, und dass sie seither allergische Reaktionen hat.
The symptoms, the one I went to the doctor with, were headaches. I rarely have headaches.
Hier beschreibt sie mir ihre Symptome: Migräne, Haarausfall, Allergie auf Hühnerfleisch, ein ganzes Sammelsurium.
Wie war das bei ihr daheim? Wie muss man sich das vorstellen? Wie leben diese Leute?
Es war ein schönes Haus, aber sehr messy. Auffallend war auch ihre Bibliothek. Also sie sammelt Forschung. Das Büchergestell ist vollgestopft mit Büchern und Zetteln. Und sie macht eben Forschung über die Folgen von elektromagnetischer Strahlung.
You don't like my camera, right?
I've got to sneeze.
Bless you. Bless you.
Die Evidenz ist wissenschaftlich umstritten. Ja, am Schluss wurde die Situation dann etwas unangenehm, weil sie begann dann eine Allergie auf meine Apparate zu entwickeln, auf das Mikrofon. Und ich hatte auch noch eine Fotokamera dabei. Und als ich dann ein Foto schoss von ihr vor der Bibliothek, hat sie einen Niesanfall gekriegt. Und ich habe mich dann irgendwie nicht mehr so wohl gefühlt und habe mich entschuldigt und habe mich dann relativ schnell verabschiedet und meine elektromagnetische Strahlung mit mir genommen.
In diesem Ort gibt es kein Handynetz, es gibt kein Wi-Fi, kein Radio. Wie ist das zum Leben dort?
Ja, das wollte ich eben auch wissen. Und ich bin dann zu den zwei Orten gefahren, wo es doch ab und zu Leute gibt und die sich dort treffen. Und das ist ein billiges Konsum in Greenbank, ein Dorfladen im Nachbardorf. Und dort habe ich nur Leute getroffen, die fanden das ganz schlimm, dort zu leben. Also ich kriegte da ganz ein anderes Feedback als jetzt von Diane Shu oder auch Karen O'Neill. Es war gerade in diesem General Store, in diesem Dorfladen, ziemlich eine düstere Szene. Die Leute wirken irgendwie abgewrackt. Das sind nicht gerade offene Naturen. Ich wurde auch nicht gerade willkommen geheißen. Und ich habe dort einfach mal das Mikrofon laufen lassen. Hören wir doch einfach rein.
Would you talk to me a little bit?
Especially if you live
alone. How long have you... Are you from here already?
Born raised. Right here. Around this area anyway.
Zum Beispiel dieser Mann mit vielen Zahnlücken sagte, er sei Single, alleinstehend und er gab die Schuld auch dem Handy, also weil er eben kein Handy hat und eine andere Frau knurrte mich an und sagte mir quasi, ich solle mich aus dem Staub machen. Die Leute, hatte ich das Gefühl, finden es überhaupt nicht lustig, wenn da Reporter vorbeikommen aus der großen, mondänen Welt und dann Berichte darüber machen, wie idyllisch oder sonderbar das Leben sei ohne Handy. Also die finden das überhaupt nicht lustig, da wie Tiere im Zoo betrachtet zu werden. Weil es fehlt ihnen auch an allem. Es gibt keinen Fortschritt. Es gibt nichts dort, außer eben dieses Hightech-Teleskop. Und West Virginia allgemein ist ein sehr armer Staat. Und hier in dieser Gegend ist es die ärmste Gegend. Sie haben auch viele Drogenprobleme dort. Das ist auch durchaus sichtbar. Also man sieht viele bleichgesichtige Menschen, die aufgequollen sind und schwitzen und man irgendwie das Gefühl hat, da herrscht ein Gesundheitsnotstand in dieser Gegend.
Und warum gehen die Leute nicht einfach weg und bleiben dort in Greenbank?
Das habe ich einige Leute auch gefragt und die sagten mir einfach, sie seien halt hängen geblieben, so wie dieser Mann in Greenbank vor dem Dollar Store.
You don't like it?
No, I don't like it. I moved from Maryland down here and it's like going to Twilight Zone.
Er sei eben aus Maryland hergezogen wegen einer Liebe und seine Frau sei jetzt gestorben und er sei hängen geblieben. Und er sagt, dass hier sei es wie in Twilight Zone. Das ist eine unheimliche Science-Fiction-Serie aus den 60er Jahren.
Also wenn Sie jetzt ein persönliches Fazit ziehen, nach 2 Tagen Besuch in Greenbank, was würden Sie sagen?
Es ist kein idyllischer Ort. Also das Einzige, was toll ist dort, ist wirklich dieses Teleskop. Und das ist schon absurd. Also die Armut und dann dieses Hightech-Teleskop, das ist eigenartig nebeneinander. Es ist ein spezieller Ort sicher, um zu besuchen. Und punkto Teleskop hofft man, dass das weiter betrieben wird, weil es ist wirklich wissenschaftlich sehr wertvoll. Es ist ein einzigartiger Ort. Es ist ein Besuch wert, aber leben möchte ich dort nicht. Und ich bin dann auch gerne wieder nach Washington zurückgefahren.
16 Flugstunden und 44 Minuten von West Virginia entfernt liegt die thailändische Hauptstadt Bangkok. Bangkok ist das Gegenteil von Greenbank. Es ist groß, es ist übervölkert und es ist laut. Und in diesem Lärm wohnt unsere Korrespondentin Karin Wenger. Sie nimmt uns mit in besonders laute, aber auch in überraschend leise Orte in Bangkok.
So now we are at the Fresh Market.
Unsere Reise beginnt im Fischmarkt in Klang Toei. Es ist eigentlich ein Markt mit frischen Produkten, unter anderem eben auch Fischen. Und da geht die Reise los.
Ja, zwischen ganz vielen Fischen, ich glaube, das sind Barracudas, dann Tintenfische.
Ist das laut dort?
Ja, das ist extrem laut, weil es natürlich ganz viele Geräusche hat. Einerseits von den vielen Marktschreiern, die da eben ihre Fische, ihre Gesichter von den Schweinen, getrocknetes Fleisch, alles wollen sie anpreisen. Und zwischendurch gibt es auch ganz viele kleine andere Tiere, zum Beispiel Ratten, die unten durch die Gänge wuseln oder über die kleinen Straßen. Dann gibt es Motorräder, die da hindurchfahren. Es gibt Menschen, eigentlich nur Thais habe ich da gesehen, überhaupt keine Ausländer. Also es ist wirklich ein großes, buntes Durcheinander von Mensch und Tier.
Oh, ein Fisch ist jetzt eben rausgesprungen und liegt hier am Boden. Jetzt haben sie ihn wieder aufgehoben. Hier, wir haben also hier ein großes Durcheinander zwischen halbtoten Fröschen, Fischen, die auch alle halb lebendig sind und ab und zu wieder runterspringen. Und dann hat es hier Hühnerfüße in allen möglichen Formen. Diese Fische, echt, die muss man echt aufpassen, dass die einem nicht gleich anspringen.
Und ist das auch ein harmonisches Durcheinander oder gibt das auch Konflikte? Stört das zum Teil die Menschen auch, dieses Tohuwabohu?
Ich habe mit einem Fischverkäufer da gesprochen und der sagte, ja, er habe sich so ein bisschen daran gewöhnt. Und der kam eigentlich aus Burma, aus Myanmar. Und er sagte, wenn er dann wirklich die Stille brauche oder wolle, dann gehe er einfach mal zurück in sein Land. Aber sonst habe er sich schon daran gewöhnt und die anderen Leute, für die schien das alles ganz normal. Also ich war es am meisten, die ab und zu mal auf die Seite sprang, wenn wieder irgendwie ein Fisch vom Tisch hinuntersprang oder wenn mit einem Motorrad auf einmal zwischen all diesen Ständen hindurchfuhr. Aber die Leute, die haben das ganz gut gemanagt.
Und Sie steigen jetzt in ein Taxi und fahren weiter und quasi beteiligen sich an diesem Verkehr.
Genau, also Taxi, das ist eine Form des Verkehrsmittels, das ich hier benutze. Es gibt ganz verschiedene. Es gibt Tuk-Tuk, es gibt Motorräder, es gibt die Hochbahn und die Metro. Und im Taxi, da geschieht gerade wieder was sehr Typisches. Der Taxifahrer sagt, oh nein, wir können nicht rechts, wir müssen links fahren, weil hier vorne ist wieder Rotit, und Rotit ist so dieses magische Wort, das heißt Stau. Und Stau, das ist wirklich so ein, genauso wie das Grundrauschen der Stadt, ist der Stau so das Grundbewusstsein der Städter in Bangkok. Und der ist meist immer und überall. Und man versucht, den mit ganz vielen möglichen Umgehungsstrategien zu umgehen.
It's okay. And keep the rest. Jetzt sind wir hier am Erawan-Schrein. Wir haben Erawan-Schrein und es ist alles von Räucherstäbchen eingeräuchert.
Das liegt im Zentrum der Stadt. Es ist der Erawan-Schrein. Das ist ein großer Brahma-Schrein vom Gott Brahma, dem Hindu-Gott, dem Schöpfer. Man hat also diese, man muss sich das vorstellen, man hat diesen Schrein und dann hat man rechts und links große Hauptverkehrsadern, die dabei daran vorbei führen, und über diesen Verkehrsadern hat man die zwei Hochbahnlinien, die auch daran vorbeiführen, und dann rundherum sind die großen Shoppingzentren und die größten Hotels. Also es ist wirklich so das Zentrum, und mittendrin ist dann dieser Schrein. Und der Schrein hat auch eine sehr interessante Geschichte. Vor mehr als 60 Jahren, da wurde dieses Erawan Hotel dort gebaut. Und es gab ständig Verzögerungen beim Bau, bis dann das Hotel Management, das Baugremium, hat dann einen Priester bestellt und gesagt, hör mal, was ist denn eigentlich hier los? Es gibt ständig Verzögerungen, und der Priester hat dann geträumt von eben diesem Gott Brahma, vom Erschöpfer, und gesagt, ihr müsst hier einen Tempel für diesen Gott hinstellen, und dann wird das alles schnell über die Bühne gehen, dieser Bau des Hotels. Und so geschah es dann auch.
Also Brahma hat hier gewirkt.
Brahma hat hier gewirkt, laut dem Hotelpersonal und allen Menschen, die sich da erinnern können. Und Brahma, also dieser Schrein, dieser Erawan-Schrein, ist heute eine der ganz großen Attraktionen für Touristen, vor allem aber auch für Besucher aus Thailand, aus Südostasien, die zum Brahma-Schrein kommen, wenn sie einen Wunsch haben, zum Beispiel sie bitten Brahma um mehr Erfolg im Beruf, in der Schule, Karriere, Liebe, Familie und so weiter. Und sie hoffen dann, dass Gott Brahma diesen Wunsch erfüllt.
Also hier kann man für die Tänzer bezahlen. Das kostet für 8 Tänzerinnen, kostet das etwa 21 Franken. Für 2 Tänzerinnen kostet das 9 Franken.
Sie können da Tänzerinnen bezahlen vor Ort, deshalb auch sehr viel Lärm, sehr viel Musik mitten in diesem Verkehrschaos. Und zum Teil machen also diese Besucher Zahlen vorher, und zum Teil kommen sie, wenn ihr Wunsch in Erfüllung gegangen ist, bezahlen Tänzerinnen als Dank für Brahma.
Alles sehr laut an diesem Erawan-Schrein. Und wo gehen wir hin in Bangkok, wenn wir Ruhe brauchen?
Ich stehe jetzt in einem der schönsten Parke von Bangkok. Der Lumbini Park, das ist der größte Park. Er wurde 1920 angelegt auf königlichem Grund. Er hat einen künstlichen See, da gibt es kleine Boote drauf, die kann man mieten, um da rumzufahren. Und dieser Park, der hat etwa eine 2,5 Kilometer lange Rundstrecke und das ist ideal für Jogger. Und da sieht man die dann auch zu Hunderten am Morgen früh und dann am Abend spät, wie die da auf dieser Rundstrecke um den See herum joggen. Und das ist sehr, trotzdem, also obwohl das Hunderte von Menschen sind, ist das immer total ruhig. Also man geht da rein und das ist wirklich so eine absolute Ruheoase, die man da hat, mitten in der Stadt.
Ist es denn auch teuer, dort in der Nähe zu wohnen, eben gerade weil es so ruhig ist?
Ja, das ist teuer, hier zu leben, also hier in der Umgebung um diesen Lumbini-Park. Und Ruhe ist einfach Luxus. Ruhe ist Luxus in einer Stadt eben wie Bangkok. Das hat seinen Preis.
Bleibt das den ganzen Tag so ruhig im Park? Also ist das wirklich vom Morgen bis abends einfach ein Ort, wo man auch mal wieder zur Ruhe kommt, wieder mal einen klaren Gedanken fassen kann in diesem ganzen Chaos?
Nein, der Park, der verändert sich natürlich. Also er verändert sich nur schon mit den Geräuschen der Vögel. Und dann gibt es jeden Morgen um 8 und jeden Abend um 6 noch etwas ganz Eigenartiges. Und es wird die Nationalhymne gespielt, jeden Morgen um 8, jeden Abend um 6, auch im Park. Und dann kommt alles zum Stillstand. Also alle, die rennen, die laufen, die gehen, alle stehen still bei dieser Nationalhymne, wenn die Nationalhymne gespielt wird. Das ist ein sehr kurioser Anblick auch.
Und jetzt vorbei, jetzt ist die vorbei und jetzt beginnen alle wieder zu rennen. Also wir stehen jetzt mitten im Park und auf einer der Parkstraßen hat es vielleicht 100 Leute jetzt, die hier eine Art Aerobic oder Zumba machen mit ein paar Instruktoren hier vorne.
Was es auch gibt im Park, sind verschiedene öffentliche Gymnastikklassen, also wo dann auch wieder, also sicher etwa 100 Leute zu Musik tanzen. Es gibt uns ein paar Vortänzer und die anderen, die bewegen sich da alle gleich im Rhythmus auf diesen Straßen. Und das ist da ein ziemlich lustiger Anblick auch, wie da im Chor getanzt wird mit lauter großer Musik. Also es ist wirklich ein sehr lebendiger Park, der sich immer wieder verändert und auch in den Geräuschkulissen immer wieder Veränderungen stattfinden. Wir gehen zu Fuß weiter und wir gehen vor allem auch zu Fuß weiter, weil jetzt ist 6 Uhr abends, ein bisschen später, es ist der Hauptverkehrszeit und da will man eigentlich nicht mehr auf den Straßen unterwegs sein. Wir gehen deshalb zu Fuß weiter, wir gehen durch den Park hindurch und dann durch eine Unterführung, man kommt hier unten bei der Metro vorbei, wieder hoch, über einen Hochübergang und dann kommen wir in Richtung Patpong.
Wir sind jetzt in einer Straße, die heißt Tania. Und hier werden vor allem die japanischen Bänder versorgt.
Patpong, das ist eines der Rotlichtviertel in Bangkok.
Hat es viele davon?
Es gibt einige davon. Patpong ist eines der ganz bekannten. Es ist bekannt, vor allem auch, es wurde bekannt und sehr rege frequentiert damals, zur Zeit des Vietnamkriegs, als die Amerikaner in ihren R&R gingen oder zu Deutsch ihre Ferienaufenthalte in Patpong mehr oder weniger verbrachten. Und da kamen dann die Shows auf, die Sex-Shows, die bekannten Ping-Pong-Shows.
Ping-Pong-Show?
Ping-Pong-Show?
Yeah. You wanna see?
How much is it?
150 baht, 1 beer.
Es gibt Sexmassagen, alles Mögliche. Also das ist so auf kleinem Raum sehr viel gedrängte Haut, würde ich jetzt mal sagen. Und was man auch nicht vergessen darf, was man fokussiert ja immer so auf die ausländischen Touristen, die allermeisten, die hier Gäste sind, jetzt nicht gerade in Patpong, aber in anderen, in ein bisschen billigeren Straßen, das sind die Thailänder selbst. Also Thailänder selbst haben ein relativ unkompliziertes Verhältnis zu Sexmassagen und Prostitution. auch die Mia Noi, also die Geliebte, das ist ein sehr gängiges Konzept hier im Land.
Sie sind jetzt seit ein bisschen mehr als 1,5 Jahren in Bangkok stationiert für Radio SRF. Wie gehen Sie eigentlich mit dem Leben in Thailand um, vor allem mit dem Lärm oder eben mit dem Fehlen von Stille, von Ruhe?
Ich komme zwar aus der Schweiz, aber ich habe vorher in Neu-Delhi gelebt, vorher in Damaskus und Gaza und Ramallah. Und ich muss sagen, nach Bangkok zu kommen, war für mich wie in eine Oase der Stille zu kommen, nach diesen Orten vorher. Also es ist wirklich in so vielem besser, einfacher, schöner und ruhiger, als es eben zum Beispiel in Neu-Delhi war, dass das wirklich für mich schon ein ziemlich großer Erholungsort ist, muss ich sagen. Und wenn es mir dann wirklich irgendwann zu laut wird, dann kann ich irgendwo in der Nähe an den Strand gehen oder rausgehen und die Batterien wieder aufladen.
Das war die erste Folge unseres Podcasts, unserer Spezialsendungen für die Festtage am Ende dieses Jahres. Ruhe, so das Thema. Aber wir freuen uns, wenn Sie nicht ruhig bleiben. Wir freuen uns auf Ihr Feedback, auf Lob und auf Kritik. Per Mail auf echo@srf.ch oder auf Twitter mit dem Hashtag SRFEcho. Redaktion dieser Sendung Markus Hoffmann und Nicoletta Cimino. Die Produktion verantwortet Tobias Gasser. In der Technik Michael Losli.